Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und möchte den Herrn bitten, dass er sein Wort an uns segnet. In einer Bergwacht in den Alpen ruft der Chef seine Mitarbeiter zusammen. Ihr habt ja die Wetternachrichten gehört, dass ein Sturm aufziehen soll. Ich habe dabei eine Gruppe von wichtigen Leuten, die wollen sich die Gegend genauer ansehen. Möglicherweise bringen die uns eine Menge Touristen hierher. Das wäre schon sehr wichtig für unsere Region. Ich muss sie also an die richtigen Stellen führen, um sie von der Schönheit unserer Berge zu überzeugen und ihnen auch zeigen, dass die Wege dorthin sicher sind. Ich habe vorhin mit dem Leiter telefoniert und ihm vom Sturm erzählt. Aber das ist ein Problem. Die meisten seiner Gruppe können nur jetzt. Später wird das nichts mehr. Chef, ist es nicht sehr gefährlich, die Gruppe auf die Alm zu führen, wenn jederzeit das Wetter umschlagen kann? Ja, natürlich. Aber wir haben da eine große, geräumige Hütte. Die reicht auf jeden Fall für die Anzahl der Leute in dieser Gruppe aus. Es sind nur nicht genug Vorräte da. Da müsste einer von uns hochsteigen und die Vorräte aufstocken. Franz, ich habe da an dich gedacht. Würdest du das übernehmen? Ich komme dann später mit der Gruppe nach. Franz macht sich also auf den Weg, der schwere Rucksack voller leckerer Lebensmittel. Er kennt das schon und er übernimmt die Aufgabe gerne. Oben angekommen startet er erstmal den Ofen, richtet sich gemütlich ein. Von einem Sturm ist bisher nichts zu merken. Die Wartezeit wird lang. Irgendwann bekommt er Hunger. Aber statt die dort vorhandenen Lebensmittel, also die Grundnahrungsmittel, zu nehmen, nimmt er von den leckeren Sachen, die für die erwartete Gruppe vorgesehen sind. Ach, die werden schon nichts merken, dass da was fehlt. Und die Sachen sind wirklich lecker. Die Zeit wird lang und länger. Wo bleibt nur der Chef? Auch die nächste Mahlzeit stammt aus der Zusatzration. Die Zeit vergeht. Nun sind es schon 3 Tage her, dass er auf die Alm gestiegen war. Der Wind frischt plötzlich auf. In der Ferne hört man Donner. Das Gewitter kommt näher. Plötzlich hört Franz Stimmen, aufgeregte Stimmen, ängstliche Stimmen. Der Chef stößt die Tür auf und führt die Gruppe herein. Franz ist betroffen. Er hatte nicht mehr damit gerechnet, dass diese Gruppe wirklich zur Hütte kommen würde. Den letzten Schinken hatte er gerade aufgegessen. Ein kurzer Blick des Chefs und der wusste Bescheid. Franz, was hast du getan? Das Gewitter wird Schnee im Gefolge haben. Wir kommen hier wahrscheinlich längere Zeit nicht weg. Und du hast die ganzen Vorräte, die uns das Überleben sichern sollten, aufgegessen. Das wird Konsequenzen haben. Da wird jemand mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Das erledigt er zunächst auch gewissenhaft. Dann aber lässt das Pflichtgefühl nach und er veruntreut das anvertraute Gut. Jesus hat seinen Jüngern eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Hören wir den heutigen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 42 bis 48. Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich vollzusaufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben mit bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. In Jesu Gleichnis geht es um einen Verwalter. Es ist offensichtlich jemand, dem sein Chef vertraut. Denn der muss wohl für eine Weile auf Geschäftsreise und vertraut diesem Knecht die wichtige Aufgabe an, seine übrigen Bediensteten zu versorgen. Es ist offensichtlich genug da, aber es muss gut eingeteilt werden. Die Mahlzeiten müssen hergerichtet werden, die Arbeitszeit muss so eingeteilt werden, dass Zeit zum gemeinsamen Essen eingeplant ist. Und letztendlich sollen alle Mitarbeiter auch den korrekten Lohn für ihre Arbeit bekommen. Das war wohl damals so üblich, diese am Ende des Tages auszuzahlen. Es ist eine wichtige Aufgabe. Man würde wohl heute sagen, der Chef setzt diesen Mitarbeiter als Gutsverwalter ein, der an seiner Stelle die gesamte Mitarbeiterschaft führen soll. Er soll sie versorgen und sich auch um sie kümmern, so wie er getan hätte, wenn er zu Hause sein könnte. Aber Jesus fängt dieses Gleichnis nicht mit dem üblichen Satz an: Es war einmal ein Knecht, der war klug und treu und deshalb setzte er ihn über alle anderen Knechte als Verwalter ein. Offensichtlich ist dies nicht der Kern der Geschichte. Jesus setzt das sozusagen voraus, denn er fragt gleich: Wer ist dieser Knecht? Dazu muss man ein oder zwei Verse zurückgehen im Text. Habe ich so ein bisschen kleiner da gedruckt. Da hatte Jesus davon gesprochen, dass der Menschensohn zu seiner Zeit kommen würde, wo niemand damit rechnet. Und Petrus fragt ihn, ob er das zu dem umgebenden Volk sagte oder ob das speziell für seine Jüngerschaft gedacht war. Überleg doch mal, Petrus, wen könnte ich meinen? Ich erzähle euch dazu noch mal ein Gleichnis. So könnte man den Einstieg von Jesus hier interpretieren. Um wen wird es wohl gehen, Petrus, wenn der Herr von einem Verwalter spricht? Das Volk verwaltet doch nichts. Aber ihr Jünger, ihr verwaltet das Wort vom ewigen Leben. Steigen wir also gleich richtig ein in den Text und haben immer im Hinterkopf, es geht um Christen, die leiten und viel Verantwortung tragen. Naja, dann brauche ich diese Predigt ja gar nicht für euch zu halten. Wir haben doch unseren Prediger, Matthias Meyer. Den wird Jesus dann wohl hier gemeint haben, oder? Klar, Matthias ist auch gemeint. Aber Jesus sagt gleich im nächsten Satz, dass es nicht nur um Prediger, Pröpste und andere Würdenträger geht. Jeder Knecht soll bei der Wiederkunft unseres Herrn so aufgefunden werden. Jeder, also auch ich, also auch du. Ups. Nun bin ich ja doch mittendrin. Jesus spricht mich auch direkt an. Da gibt es kein Ausweichen. Ich kann mich nicht herausreden und meinen, unser Gemeindeleiter wird schon alles erledigen. Jeder von uns ist gefragt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus zusammengezuckt ist. Er hat es ja geahnt. Wahrscheinlich wollte er hören, dass dieses Gleichnis nur für Pharisäer und Schriftgelehrte bestimmt war. Aber es geht um Petrus selbst und um die anderen Jünger. Jeder hat die Aufgabe, diejenigen, die nach Jesus fragen, mitzunehmen auf dem Weg zu ihm. Jeder hat die Aufgabe, Brot auszuteilen. Das ist das Wort Gottes, die heilbringende Erkenntnis, dass nur diejenigen in den Himmel kommen können, die Jesus annehmen. Nur wer sich durch Jesus führen lässt, hat eine Chance, auf den rechten Weg zu kommen. Nur wer sich durch Jesus seine Sünden vergeben lässt, der kann sich Gott nähern. Nur wer sich durch Jesus eigene Leistung bringt's nicht. Man muss offen werden für dieses Geschenk. Und das sollen die Jünger fleißig und gewissenhaft austeilen. In der Praxis heißt das, Menschen ansprechen, ihnen von Jesus erzählen, aufzeigen, was Jesus für jeden Einzelnen getan hat und immer wieder einladen zu einem Leben mit Jesus. Das allein macht die Empfangenden satt. Und selig ist der Knecht, den der Herr, wenn er so kommt, solches tun sieht. Warum ist das denn so wichtig? Ich bin in meinem Leben schon oft Menschen begegnet, die nach Reichtum oder Anerkennung lechzen. Sie tun wirklich alles dafür. Wenn ich einmal reich bin, singt Schmuel Radetzky im Musical Anatevka, ja, dann kann man endlich alles tun, was man will. Man kann alles haben, was das Herz begehrt. Man wird beliebt und gerühmt und bleibt innerlich leer. Man merkt es daran, dass das, was so ein Mensch eben noch unbedingt haben wollte, das wird in dem Moment uninteressant, wenn er es hat. Kein Gut dieser Welt und kein noch so großer Ruhm können ein erfülltes Leben bringen. Ohne Jesus fehlt dir was. Diesen Satz sollte man sich merken, denn es ist der Kernsatz jedes missionarischen Gesprächs. Ohne Jesus fehlt dir was. So möchte Jesus das haben. Mit wahrlich leitet Jesus Aussagen über ewige Wahrheiten ein und erhebt hervor, dass er auf Mitarbeiter, die er so vorfindet, besonders stolz ist. Er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wir sind immer noch im Gleichnis. Was bedeutet denn nun dieser Satz? Bestimmt nicht, dass er für seine Jünger dann große Güter bereithält und jeder mal Gutsherr spielen darf. Es geht um das Jenseits und um die Ewigkeit. Jesus verspricht Jüngern, die sich so bewähren, dass er sie aufnimmt in sein Reich, in den engsten himmlischen Kreis. Nahe bei Jesus zu sein, das ist unaussprechliches Glück und höchste Erfüllung. Kein Verlangen mehr nach einem tollen Auto oder einer Luxusjacht. Kein Streben mehr nach dem Posten des Vorstandsvorsitzenden. All das macht, wie wir ja schon gesehen haben, nicht glücklich. Aber bei Jesus sein zu dürfen, das gibt erfülltes Leben. Aber das scheint man schnell verspielen zu können. Wir alle kennen die Zusagen unseres Herrn. Wir alle haben wahrscheinlich schon Erfahrungen mit Jesus machen dürfen. Aber meine letzte Erfahrung mit Gott liegt nun schon einige Zeit zurück. Und je weiter das Ereignis zurückliegt, desto unwahrscheinlicher erscheint es mir. Hat da wirklich Jesus in meinem Leben gewirkt? Oder war es doch nur ein Zufall? Schlimmer noch, plötzlich erscheinen mir die Worte in der Bibel doch eher als Erzählungen aus vergangenen Zeiten. Was hat das alles mit mir zu tun? Wie hat Jesus das denn gemeint, als er sagte, dass er bald wieder käme? Nun sind es schon bald 2000 Jahre her. Keinerlei Anzeichen dafür, dass Jesus nun bald käme. Die Kirche zerfleischt sich in Missbrauchsskandalen. Immer mehr Menschen scheinen erkannt zu haben, dass die Kirchensteuer eine unnötige Ausgabe darstellt und verlassen die Kirche. Und christliche Werte werden durch fremde Religionen und übertriebenen Nationalismus immer dreister in Frage gestellt. Klar, das sind also die Leute, die gegen die Wand laufen. Aber ich bin ja Christ. Da kann mir doch eigentlich nichts passieren. Aber muss man denn das immer und überall so betonen? Man wird doch heute als Spinner abgetan, wenn man von Jesus redet. Ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich missionarische Gespräche mit dem Satz einleite, ich bin evangelischer Christ und nicht von einer Sekte. Man muss sich also inzwischen schon dafür entschuldigen, um von Jesus sprechen zu können, oder? Ja, lohnt sich das denn überhaupt, sich als Spinner zu outen? Gott scheint doch ein ferner Gott zu sein. Ich reiß mir hier ein Bein aus, um Gottes Sache hochzuhalten und werde dafür glatt verlacht. Und Jesus, sieht er das überhaupt? Wozu rennt man dann jeden Sonntag in die Kirche? Jeden Tag in der Bibel lesen? Kenne ich doch inzwischen alles. Mache ich morgen oder übermorgen. Und nächstes Wochenende werde ich mal so richtig ausschlafen. So könnte man das Gleichnis Jesu auf unsere Zeit übertragen. Der Knecht im Gleichnis macht es so ziemlich alles, was dem Herrn missfällt. Er fühlt sich sicher, weil seine Erfahrung ihm sagt, dass keine Gefahr besteht. Warum sollte sein Herr gerade jetzt von seiner Reise zurückkommen? Warum sollte Jesus denn gerade jetzt wiederkommen? Aber das Gleichnis gibt vor, täuscht euch nicht. Genau das wird passieren. Dann, wenn man ganz bestimmt nicht mit ihm rechnet, dann wird er kommen. Und dann ist es zu spät, um noch schnell irgendwas zu vertuschen. Der Herr sieht, sagt Jesus im Gleichnis. Und dann diese Aussage und wird ihn in Stücke hauen lassen. Na, das ist doch wohl nicht so ernst gemeint, oder? Ich kann weder Griechisch noch Hebräisch, aber es gibt ja Auslegungen von Leuten, die das beherrschen. Und da habe ich gelesen, dass im Urtext genau das Wort dafür steht. Kein Raum für Interpretation. Es wird benutzt für die Beschreibung, wie man ein Schlachtopfer zerteilt. Wir merken schon, das ist kein Spaß, es geht hier um Leben und Tod. Erinnern wir uns an die eingangs erzählte Geschichte. Es klingt harmlos, wie Franz den Verlockungen und Düften der leckeren Vorräte nicht widerstehen kann und sich daran vergreift. Und auch er wartet schon eine sehr lange Zeit auf seinen Chef. Was Franz nicht bedacht hat, ist, dass er ja extra vorgeschickt wurde, um diese vorhandenen Vorräte aufzustocken, weil diese sonst nicht reichen für die Gruppe, die der Chef in die Hütte führen würde. Die Erkenntnis kommt allerdings zu spät, als der Chef dann tatsächlich mit der Gruppe erscheint und die Wetterverhältnisse nahelegen, dass sie längere Zeit von den Vorräten leben müssen. Es reicht nicht mehr. Vielleicht wird der eine oder andere Schwache diese Situation nun nicht überleben. Und das, weil Franz nachlässig und unbedacht gehandelt hat. Er war doch sonst so treu. Und nun das. Hier geht es um Leben oder Tod. Und das hat Konsequenzen, auch für Franz. In Jesu Gleichnis geht es dann auch gleich weiter. Es folgen die Konsequenzen. Es ist nicht genug, dass der Knecht, dem der Herr so vertraut hatte und dieses Vertrauen missbraucht wurde, getötet werden soll. Dieser Knecht wird auch nach seinem Tod so behandelt, als wäre er nie Vertrauter des Herrn gewesen. Er wird alles verlieren. Wir erinnern uns, die Erfüllung des Lebens besteht in der Gnade, Jesu nahe sein zu dürfen. Die an ihn glauben, dürfen das. Auch nach ihrem Tod. Die nicht an ihn glauben, werden nicht bei ihm sein. Wenn er wiederkommt, so hat er uns in seinem Wort gesagt, wird er diejenigen zu sich ziehen, die er treu und fleißig vorfindet. Die anderen werden zurückgelassen. Aus, vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ich kann mir richtig vorstellen, wie verdattert Petrus geguckt haben muss. Jesus meint es wirklich ernst. So drastisch hatte er seinen Herrn selten erlebt. Es geht wirklich um alles. Er wird schnell begriffen haben, dass es um ihn, Petrus, geht. Ja, er brennt für Jesus, aber es ist ja nicht so, dass er nicht auch manchmal seine Zweifel hätte. Vor allem, wenn Jesus etwas tut, was ihm unlogisch erscheint. Er hat eben nicht den Masterplan vor Augen wie der Herr. Aber Petrus ist schon ein besonderer Jünger. Impulsiv, voll begeistert, mit dem Herzen dabei. Schwer vorzustellen, dass er gemeint sein kann, wenn Jesus von solchen drastischen Maßnahmen spricht und dass es möglich ist, nicht mehr an Jesu Seite zu sein. Aber Petrus hat verstanden. Er ist gemeint. Hab ich auch verstanden? Auch ich bin gemeint. Ich brenne doch auch für Jesus, frage nach seinem Willen, setze mich für seine Sache ein. Aber bin ich immer da voll dabei? Werde ich nicht auch müde? Denke mir, dieses missionarische Gespräch kann jetzt auch mal ein anderer führen. Richte ich mich nicht auch ein in einer christlichen Bequemlichkeit? Was, wenn der Herr wiederkommt und ich bin nicht da, wo er mich suchen wird? Er hat mir doch einen Platz zugewiesen. Stehe ich an diesem Platz oder bin ich gerade in meiner Relax-Ecke, sozusagen auf Jesus-Urlaub? Es ist ernst. Wahrscheinlich enttäusche ich gerade meinen Herrn. Der Tod und die Verbannung aus dem Paradies wird die Folge sein. Aber kann ich das denn leisten? Ist der geistliche Tod nicht die unausweichliche Folge? Petrus sieht an dem Blick Jesu, dass er ihn unendlich liebt. Es kann nicht sein, dass man so gar keine Chancen hat, bei ihm bleiben zu dürfen, beziehungsweise bei seiner Wiederkunft abgeholt zu werden, um in Ewigkeit bei ihm zu sein. Darum erklärt Jesus nun auch noch genauer, wie es gemeint ist. Ihr, meine Jünger, ihr kennt mich. Ihr wisst sehr gut, was ich möchte. Wenn das so ist, warum handelt ihr denn nicht danach? Ihr solltet euch auf meine Rückkehr vorbereiten und die Zeit gut nutzen, so viele Menschen wie möglich für mich zu gewinnen. Wenn ihr das nicht tut, gibt's Haue. Im geistlichen Sinne heißt das, es werden Dinge geschehen, die wehtun. Aber nicht um uns zu schaden, sondern um uns klarzumachen, dass wir falsch liegen. Ich möchte das an der Kindererziehung verdeutlichen. Wer seinem Kind nicht klare Werte vermittelt und darauf achtet, dass Regeln auch eingehalten werden, erhält ein kleines Monster. Regeln sind wie Leitplanken auf der Autobahn. Sie begrenzen die Fahrbahn und verhindern, dass Versehentliche in den Gegenverkehr geraten. Werden Regeln gesetzt, kann das Kind selbst die Richtung erkennen und sehen, wo der gute Weg langführt. Auch Gott erzieht uns wohlwollend. Er gibt uns Hilfestellung. Wir haben die Bibel, wir haben die Predigt, die Mitchristen und viele Bücher, die uns zeigen, wie der gute Weg ist und was man machen kann, um den Willen Gottes zu erfüllen. Hin und wieder muss der Herr uns dann aber auch etwas schmerzlich klar machen, wo wir das Ziel nämlich verfehlen würden. Wenn ich ehrlich bin, werde ich schnell das Eingreifen Gottes in meinem Leben erkennen. Wenn ich offen bin, werde ich mir das zu Herzen nehmen und mein Verhalten ändern. Das kann eine Entschuldigung sein, die einem Fehlverhalten von mir, einem Mitbruder gegenüber folgen sollte, oder auch das Freischaufeln von Zeit für die eigene Bibellese, für die tägliche Bibellese, die gerade mal wieder zu kurz gekommen ist. Petrus jedenfalls scheint das verstanden zu haben und er hat es umgesetzt. Bis an sein Lebensende hat er sich klar zu Jesus bekannt und damit viele Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht und ihnen den Weg in die Gemeinde gewiesen. Auch er hatte so seine Tiefpunkte. Ich erinnere an das dreimalige Verleugnen Jesu im Gerichtshof, als Jesus verhaftet worden war und gerade verhört wurde. Aber er hat das bereut und sich erneut klar zu Jesus bekannt. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, hat er Jesus geantwortet, als dieser ihn später mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Das sollte uns Vorbild und Leitbild sein. Auch ein anderer Mann hat viel Mist gebaut, das war König David. Er hat dafür sein Fett weggekriegt. Durch Nathan musste Gott doch schon sehr deutlich werden. Aber David hat seine Fehler immer eingesehen und bereut und so konnte er dabei bei seinem Gott bleiben. Da kann man sagen, die Schläge haben offensichtlich geholfen. Auch David ist mir Vorbild und Leitbild. Aber was ist denn nun mit denen, die vielleicht gerade erst zum Glauben gekommen sind? Was ist mit deren Vergangenheit? Und so richtig kennen die doch Jesus noch gar nicht. Geht es da auch so hart zur Sache? Hier zeigt sich, dass Jesus ein liebender Gott ist und auch seine Nachsicht hat. Auch diesen Menschen muss er ja klar machen, was nun gut und richtig ist und was bisher falsch gelaufen ist. Sein Eingreifen wird aber eher milde ausfallen. Kommen wir noch einmal zurück zu meiner kleinen eingangs erzählten Geschichte. Der Bergwachtchef hat etwas vor. Es ist wichtig für die gesamte Sache. Ja, vielleicht sogar für den Bestand der ganzen Einrichtung. Er plant weise voraus. Es müssen genügend Vorräte in der Almhütte sein, in der er mit der Gruppe die letzte Nacht der Führung vollbringen will. Und das soll gutes Essen sein. Die Gäste sollen sich wohlfühlen. Aber es muss auch Vorrat für den Notfall da sein. Das Wetter in den Bergen ist auch unberechenbar. Es muss auf jeden Fall ausreichend Essen da sein. Er sucht sich für diese Aufgabe seinen besten Mann, nämlich Franz, aus. Der ist zuverlässig, kräftig und hat sich bewährt. Er wird eine Menge zu schleppen haben, aber der Bergwachtchef traut ihm das zu. Natürlich soll Franz die Sachen sicher ans Ziel bringen. Sie sind nicht für ihn bestimmt. Und genau daran scheitert Franz. Nun müssen wir aber meine Geschichte verlassen und zum Original, nämlich zu Jesu Geschichte, zurückkehren. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wie ist denn das zu verstehen? Franz hatte Lebensmittel anvertraut bekommen und wir? Was wurde uns denn gegeben? Wir haben das Wort vom ewigen Leben bekommen, das Menschen vor dem sicheren Tod retten kann. Wir haben die Bibel bekommen und viele Beispiele, wie wir uns richtig verhalten können. Und wir haben Gottes Sohn bekommen, der uns unendlich lieb hat. So lieb, dass er für uns gestorben ist. Da haben wir wahrlich viel bekommen. Das sollen wir verwalten. Aber was heißt das konkret, verwalten? Schauen wir auf den nächsten Satzteil. Um wem viel anvertraut ist. Es geht also nicht nur um den Transport des Anvertrauten und das Sichere ins Ziel bringen, man soll auch damit arbeiten. In Jesu Gleichnis wird das klar. Es geht überhaupt nicht darum, dass es uns Christen gut geht und wir schön in einer christlichen Wohlfühlzone leben sollen. Jesus erwartet, dass wir sein Wort einsetzen, um damit Menschen zu gewinnen. Keiner hat was dagegen, auch Jesus nicht, wenn es uns gut geht und wir aus dem Wort und Gehorsam leben. Aber das ist nicht Selbstzweck. Es ist vielmehr die Ausgangsbasis dafür, dass wir andere Menschen hinzugewinnen. Entschuldigung, das ist nicht ganz korrekt. Denn es steht nicht in unserer Macht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das macht Jesus selbst. Aber wir dürfen diesen Menschen den Weg weisen. Dafür hat Gott uns ausgerüstet. Dazu hat uns Gott bestimmt. Es ist ein klarer Auftrag, unmissverständlich. Und nun wird auch der letzte Satzteil dieses Gleichnisses Jesu klar. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wenn wir Gottes Wort einsetzen, um Menschen zu gewinnen, wächst die Gemeinde. Jesus gewinnt Jünger hinzu und Jesus gibt jedem, was er dazu braucht. Er unterstützt jeden, wie er es nötig hat. So wird dem einen wenig gegeben, weil er auch so ganz gut klarkommt. In Klammern, mit seiner Grundausrüstung, also seinen Gaben. Und dem anderen wird mehr gegeben, weil er gerade in einer konkreten Situation das braucht. Das ist vielleicht ein Blitzgedanke in einem schwierigen missionarischen Gespräch. Da ist vielleicht ein dickes Fell gegen Angriffe dessen, der nichts von Jesus wissen will, angesagt, so dass Güte ihn überwinden kann. Es gibt viele Beispiele, wie Jesus hilft. Aber all das ist nicht dazu gedacht, dass es uns selbst besser geht. Wir sollen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, einladen, zu Jesus zu kommen. Wir sollen ihnen zeigen, wie gut es ist, sein Jünger zu sein. Wir sollen ihnen von Jesu Liebe erzählen. Es genügt nicht, wenn wir uns selbstzufrieden zurücklehnen und sagen, Jesus liebt mich. Und wenn wir unter Menschen sind, spiegelt sich nichts davon wider. Täuscht euch nicht, am Ende wird Jesus danach fragen, warum wir nur Genossen, aber nicht mit anderen mit ins Boot geholt haben. Ich muss ehrlich gestehen, dieser Text hat mich so betroffen gemacht, wie Petrus wohl betroffen war. Wie Petrus merke ich, ich bin gemeint. Es geht hier um mich. Aber dieser Text ist keine Bedrohung für mich. Wir müssen verstehen, dass Jesus uns solche Gleichnisse aus Liebe zu uns erzählt. Er lässt uns himmlische Zusammenhänge verstehen durch seine Gleichnisse. Das bietet dann die Chance, das eigene Verhalten zu ändern und damit besser ins Ziel zu kommen. Wir müssen uns klar machen, dass wir nicht hier auf dieser Welt und in dieser Zeit zu Hause sind, sondern dass dies nur ein winziger Teil unserer Existenz ist. Die Bibel sagt uns, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist und dass das Beste erst noch kommt. Hören wir also genau hin auf das, was uns Jesus sagt in seinem Wort und tun, was er von uns möchte. Amen.